Diese Lobpreiszeit, das war so einfühlsam, wie ihr uns damit angeleitet habt. Einfach um uns vor Gott zu stellen in seiner unbegreiflich guten Art, in seiner Barmherzigkeit. Das war in einigen Liedern so der Gegenstand, in seiner Liebe, in seiner Zuwendung. Was für ein Glück, bei diesem Gott zu Hause zu sein, Heimat zu haben, getröstet zu werden. Ganz so, wie es unsere Jahreslosung ja zum Ausdruck bringt, die wir schon am letzten Sonntag gemeinsam betrachtet haben, den Anfang hatten und heute es auch noch mal vertiefen werden, weil sie eben viel zu tief geht, um in einem einzigen Gottesdienst erschöpfend besprochen zu werden. Da sagt Gott durch den Propheten Jesaja im 66. Kapitel 13. Vers: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das ist schon was Besonderes, dass Gott sich hier als Mutter vorstellt und sich mit einer Mutter vergleicht, mit weiblichen Eigenschaften einhergeht. Was für ein Geschenk, eben diesem Gott begegnen zu können, um diesen Trost zu erleben. Und wie das konkret aussieht, haben wir am letzten Sonntag schon gemeinsam gehabt. Und wenn Sie das nochmal nachlesen möchten, gibt es hinten auch noch vereinzelt Predigtmanuskripte, um das nochmal für sich selber sich anzueignen. Oder auch im Internet kann man dann diese letzte Predigt vom vergangenen Sonntag nochmal anhören oder herunterladen. Einfach um darüber zu staunen, was es bedeutet, dass Gott mit mir mütterlich umgeht. Heute werden wir, wie gesagt, einen Schritt weitergehen. Und darüber möchte ich jetzt einige Sätze von Paulus stellen. Paulus war ein überzeugter und engagierter Christ des ersten Jahrhunderts, der unwahrscheinlich unterwegs war in der damalig bekannten Welt, um Gemeinden zu gründen und Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen. Leben für meine Freunde war sein Lebensmotto. Und ich möchte Sätze zitieren, die er seinen Freunden, der Gemeinde in Korinth, aufgeschrieben hat. 2. Korinther Kapitel 1, 3 bis 4. Sie können es gerne hier vorne mitlesen oder auch in englischer Sprache auf den Infoblättern, die verteilt worden sind. Da stellt dieser Paulus Folgendes fest. Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Soweit Paulus in seiner Aussage. Das knüpft natürlich nahtlos an das, was Jesaja aufgeschrieben hat. Gott will trösten. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit, schreibt Paulus hier. Da ist wieder dieses Wort, das in der hebräischen Sprache abgeleitet wird von dem Wort für Mutterschoß. Also Gott fühlt mit, wie eine Mutter mit ihrem ungeborenen Kind im Leib noch mitfühlt. Und es spürt ein ganz starkes Wort für Gefühle, die Gott den Menschen gegenüber hat. Gott fühlt intensiv mit den Menschen mit. Es lässt ihn eben nicht kalt, wie es auf dieser Erde zugeht. Er sieht, wie es so oft so trostlos aussieht auf dieser Erde. Und das bewegt ihn. Stark, das lässt ihn nicht in Ruhe. Es geht ihm an die Nieren. Und brechen wir das ruhig mal runter auf unsere ganz persönliche Ebene, auf deines und mein Leben. Gott sieht dich und er fühlt intensivst mit dir mit. Es lässt ihn eben nicht kalt, wie es dir heute Morgen geht. Mitten unter diesen vielen Menschen fühlt er mit dir mit, als ob du Kind in seinem Mutterleib wärst. Das ist sein tiefes Erbarmen. Er weiß, was dir fehlt und dir schwer fällt. Er ist im Bild über das, was dir vielleicht nicht gelingen will. Er kennt deine Traurigkeit und er tröstet. Er ist der Gott, der tröstet, stellt Paulus fest und knüpft an Jesaja an. Er tut alles dafür, dass du wieder zu einer inneren Stabilität und Festigkeit findest. Es ist hochinteressant, das deutsche Wort Trost leitet sich ab vom indogermanischen Wortstamm treu. Das lässt sich wiederum auf dieses Wort deru zurückführen. Das vorne steht es, wie man das dann auch schreibt. Ja, das ist das Wort für Eiche oder Baum. Also Trost hat was mit Stabilität zu tun. Fest zu sein wie ein Baum, an innerer Stabilität zu gewinnen. Diese Worte Vertrauen, Trost und Treue haben sprachlich dieselben Wurzeln, gehen alle auf dieses Wort für Eiche und Baum zurück. Treue, Trost und Vertrauen, dieselbe Wurzel. Übrigens gilt das auch für die englischen Begriffe Truth, Trust und Tree. Trost. Trost gibt einem Menschen seine innere Stabilität und Festigkeit wieder zurück. Vertrauen lässt mit anderen zusammen stark und fest werden. Fest wie ein Baum, der selbst noch schweren Stürmen trotzen kann und den nicht so leicht umwirft. Und Treue ist die Festigkeit einer Beziehung, selbst durch Schwierigkeiten hindurch. Ja, natürlich ist es wichtig, sich auch selber treu zu sein, das auf sich persönlich anzuwenden, dass man sich auch selber trösten kann in bestimmten schwierigen Situationen und dass man ein Selbstvertrauen aufbauen und an den Tag legen kann. Aber am stärksten entfalten diese drei Begriffe, Treue, Trost und Vertrauen, ihre Bedeutung in der Verbindung mit Beziehung, ihre Kraft. Dass andere mir treu sind und ich anderen treu bin, dass andere mich und ich andere trösten kann und dass andere mir vertrauen können, so wie ich auch wieder anderen Leuten vertrauen kann. Und dann nicht zuletzt muss immer wieder herausgestellt werden, dass Gott selber alle diese drei Begriffe auf sich selber anwendet. Treue, Trost, Vertrauen. Nur mal ein paar Beispiele, auszugsweise. Eins, viele aus dem Propheten Jesaja, genau. Er sagt, ich selbst tröste euch. Trost. Warum fürchtet ihr euch vor Menschen? Oder in unserer Jahreslosung, er tröstet, wie einen seine Mutter tröstet. Er hält auch in schweren Zeiten die Treue. So hat es Jesaja gesagt, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen in Treue, trägt er das Recht hinaus. Und auch darauf nimmt Paulus mal später Bezug, wenn er schreibt, der Herr ist treu, er wird euch stärken und euch vor dem Bösen bewahren. Treue als eine ganz herausragende Eigenschaft, die Gott selber in sich trägt. Und auch das Wort Vertrauen kommt auf Gott angewandt vor. Im Propheten Jesaja Kapitel 12 sagt er, siehe, Gott ist meine Rettung, ich vertraue ihm. Und habe keine Angst. Gott, der Herr, ist meine Stärke und ich lobe ihn. Er wurde mein Retter. So ist der Glaube diese feste und stabile Lebensgrundlage, die auch in dem Geburtstagsvers zum Ausdruck gekommen ist. Ein Fundament, stabile Grundlage, ein Weg, um einerseits persönlich zu innerer Stärke zu finden, einer inneren Stabilität, aber andererseits auch zu festen Beziehungen zu finden und vertrauen zu können. Aber wir alle kennen wahrscheinlich nur zu gut Situationen, in denen das eben nicht so einfach ist. In denen zum Beispiel das Selbstvertrauen gelitten hat, erschüttert ist. Situationen, in denen das Vertrauen in andere Menschen gestört ist oder die Treue zu einer Person, die einem viel bedeutet, in Frage gestellt ist. Situationen, in denen es uns eigentlich ziemlich trostlos vorkommt. Da ist dann nicht mehr viel von dieser Stärke und Stabilität und Festigkeit einer Eiche zu spüren. Da sind wir manchmal geknickt. Geknicktes Rohr. Das ist vielleicht nur noch so ein bisschen glimmend, was mal Feuer war. Und dann kommen wir auch mit unseren Möglichkeiten schnell an die Grenzen. Wir können uns eben aus diesem Sumpf nicht an den eigenen Haaren herausziehen. Ich schon gar nicht mehr. Wir kommen da einfach an unsere Grenzen. Wir brauchen die anderen. Wir brauchen den Trost, der uns gespendet wird. den andere uns spenden, den andere in unser Leben hineinsprechen, den Gott in unser Leben hineinspricht. Wir sind trostbedürftig. Das hat Paulus geschrieben, als er den Korinthern aufnotiert hat. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Und da schreibt Paulus so offen von seinen Schwierigkeiten, die er hat. Schwierigkeiten in seinem Leben als Christ. Da fiel es ihm schwer, standhaft zu bleiben. Da hat es ihn ganz schön gebeutelt. Er erwähnt hier, wie er leiden muss, wie er niedergedrückt wird. Manchmal sogar Todesgefahr in seinem Leben auszuhalten hat. Das ist richtig Druck. Und wahrscheinlich gibt es keinen einzigen Menschen hier in unserem Saal, der hier nicht auch mitreden könnte und sein eigenes Paket an Drucksituationen, sein eigenes Paket an Leiden und Schwierigkeiten ebenfalls mit in die Waagschale werfen könnte. Ich denke, das verbindet uns doch alle miteinander. Und da hat auch Jesus seinen Leuten, den Christen, überhaupt nichts vorgemacht. Er sagt ihnen von Anfang an so deutlich, dass es in dieser Welt permanent unter Druck gehen wird. Die Christen stehen ständig unter Druck. Zu jeder Zeit. Wir alle brauchen Trost. Jeder Mensch braucht Trost. Es ist überall auf der ganzen Welt, egal wo wir hinschauen, das gemeinsame Thema, diese Erde braucht Trost. Der Schweizer reformierte Theologe Rudolf Bohren, der 2010 verstorben ist, der hat mal festgestellt, das ist ein ganz starkes Zitat, ich hoffe, Sie können das aufnehmen in der Dichte, wie er es formuliert hat. Rudolf Bohren schreibt, ein Mensch braucht Trost. Der Säugling schreiend in seiner Wiege. Der Greis im Sterben eine liebe Hand umklammernd. Der zur Welt kommt und der aus dem Leben geht. Beide brauchen Trost. Anfang und Ende lassen ahnen, dass das Trostbrauchen zum Menschsein überhaupt gehört. An jedem Lebenstag zwischen Geburt und Tod ist Trost vonnöten. Ob einem dies bewusst wird oder nicht. Wer aber meint, er brauche keinen Trost, täuscht sich. Der Mensch ist auf Trost hin erschaffen. Das ist das Beste an ihm, dass er Trost braucht. Ein Mensch, der grundsätzlich ohne Trost leben könnte, wäre nicht liebenswürdig und wohl auch nicht lebensfähig. Sein Bedürfnis nach Trost weist über ihn selbst hinaus auf den hin, der ihn erdacht hat. So braucht er mehr, als er hat. Der Mensch ist für das Evangelium geschaffen. Ende des Zitats von Rudolf Bohren. Wir brauchen den Trost von außen. So ist es auch überhaupt nicht überraschend, dass ich schon die erste Frage des Heidelberger Katechismus aus dem Jahr 1563 diesem Grundthema des menschlichen Lebens widmet. Muss man sich mal vorstellen, mit dem Heidelberger Katechismus sollte geklärt werden, was ist das Verbinden, die verbindliche Lehre innerhalb der reformierten Kirche. Also ein Grundlagenpapier. Was haben wir alle gemeinsam? Was gilt in unserer Kirche? Und die allererste Frage, also quasi die Überschrift, die Präambel, das, worauf es wirklich ankommt, primär als Top 1 der Tagesordnung, fragt, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Das ist das Thema, worauf es ankommt. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und darauf wird dann geantwortet, und ich zitiere jetzt die revidierte Ausgabe, die können wir noch ein bisschen verstehen, dass ich mit Leib und Seele, im Leben und im Sterben, nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Die ganz entscheidende Frage und die Antwort, dass ich Jesus gehöre. Dass mein Leben ihm gehört. Einen anderen Trost gibt es für das Leben und das Sterben nicht mehr. Jesus. Er ist der Einzige, der selbst noch dem Tod etwas entgegenzusetzen hat. Nämlich das Leben. Ewiges Leben. Christen sind getröstete Leute, weil sie diese Gewissheit haben, dass ihr Leben an der Ewigkeit angeschlossen ist. Sie gehören mit Jesus zusammen. Und der lässt sie selbst noch in ihrer letzten Stunde nicht mehr los. Das ist ihre Gewissheit. Das ist diese innere Festigkeit, diese Eiche, der stabile Baum Jesus, der in mir drin Realität ist. Alles andere kann ins Wanken geraten. Die Gewissheit, die ich selber empfinde, kann ins Wanken geraten. Bin ich wirklich gerettet oder nicht? All das kann erschüttert werden. Der einzige Trost ist Jesus. Und der bleibt. Bei allem Schweren, was die Christen aushalten müssen, bleibt er fest wie ein Baum in unendlicher Treue auf ihrer Seite. Und darauf können sie absolut vertrauen. Hast du diesen Trost schon für dein Leben und für dein Sterben? Hast du diesen Baum und dich daran festgemacht, diese Verbundenheit mit Jesus? Alles andere auf dieser Welt, was Trost verspricht, wird nichts tragen. Nicht im Leben und schon gar nicht im Sterben. Christen sind getröstete Leute und deswegen geradezu prädestiniert dafür, Trost zu spenden. Darin könnte geradezu ein Lebensauftrag für die Christen bestehen. Was könnte einer Welt, in der es so sehr an Trost fehlt, bewegt werden, wenn die Christen nun endlich mal anfangen würden, Paulus auch darin ernst zu nehmen und als Getröstete zu trösten? Was könnte in unserem Land und in unserer Stadt bewegt werden, wenn die Christen aufhörten, sich gegenseitig in Rechthaberei und Geltungsdrang an den Karren zu fahren und stattdessen anfingen, sich als die Tröster zu verstehen, in einer Welt, der es an Trost mangelt, aufzutreten, um zu trösten. Am Arbeitsplatz, in der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft, mit denen ich zu tun habe, trösten. Gemeinde als Ort des Trostes, das wäre so gesellschaftsrelevant, dass sie getrost darauf verzichten könnten, ständig etwas selbstverliebt und effekthaschend herauszustellen, wie wichtig sie in dieser Stadt wären. Die Tröster. Aber wie geht das denn, trösten? Nun, wer sich etwas auskennt in der Bibel, Der kennt vielleicht auch diesen Mann des Alten Testaments mit dem Namen Hiob. Diese Person hat in kürzester Zeit durch Katastrophen, also wirklich alles verloren, was man überhaupt nur verlieren kann. Seinen gesamten Besitz, seine Familie und schließlich obendrauf noch seine eigene Gesundheit. Der Mann war wirklich, wirklich gebeutelt. Und er bekam daraufhin von seinen Freunden Besuch. Die versuchten, ihn auf ihre Weise zu trösten. Und Trost hatte der jetzt ja wirklich, wirklich nötig. Aber dieses Beispiel von diesem Hiob zeigt uns, dass es gar nicht so einfach ist mit dem Trösten. Es braucht ganz schön viel Einfühlungsvermögen, um nicht den Schaden noch schlimmer zu machen. Bei Hiobs Freunden sah es erst richtig gut aus. Da beschreibt sie die Bibel mit diesen Sätzen. Ich zitiere sie mal. Als sie erfuhren, welches Unglück über Hiob hereingebrochen war, beschlossen sie gemeinsam, ihn zu besuchen. Sie brachen aus ihren Heimatorten auf, um Hiob ihre Anteilnahme zu zeigen und ihn zu trösten. Doch als sie Hiob von Weitem sahen und ihn nicht wiedererkannten, brachen sie in Tränen aus. Laut klagend zerrissen sie ihre Kleider und warfen sich Staub über den Kopf. Dann saßen sie 7 Tage und Nächte lang bei Hiob auf dem Boden. Keiner sagte ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass sein Leid zu groß war für Worte. Wow, das ist sehr bemerkenswert. 7 Tage und Nächte bei ihrem Freund auszuhalten, ohne auch nur ein einziges Wort zu sprechen. Sie waren einfach nur da. Sie weinten mit ihm. Sie weinten über ihn. Sie trauerten ohne Worte an seiner Seite. Und solange sie den Mund hielten, waren sie tatsächlich seine besten Seelsorger. Sie kamen und ließen ihren Freund nicht allein. Sie besuchten ihn. Sie waren bei ihm. Das ist die größte Hilfe und der größte Trost, dass er merken konnte, ich bin nicht allein. Da ist jemand, da sind welche, die teilen meine Last, mein Leid, die nehmen Anteil an meinem Schmerz. Und dafür braucht es keine Worte. Die Süddeutsche Zeitung veröffentlichte 2013 Interviews mit verschiedenen Menschen, die in ihrem persönlichen Leid und Schmerz von anderen getröstet wurden. Und dann wird zusammengestellt, was haben die nun als Trost wirklich in ihrem Leben erfahren? Was haben sie beobachten können dabei? Was war tröstend und was war es nicht? Da schreibt zum Beispiel Rita, die Namen wurden alle dann verfremdet, da schreibt aber diese Rita, die an Krebs erkrankt war, wie sie das erlebt hat. Ich zitiere die mal. Wenn ich am Heulen war, habe ich niemanden gebraucht, der mir ein Taschentuch nach dem anderen gibt, sondern jemanden, der einfach nur bei mir war und das ausgehalten hat, dass ich alles rausgelassen habe. Denn je mehr man versucht, das mit Trost zu ersticken, desto mehr staut es sich. Wenn jemand auf eine so erdrückende Weise tröstet, das habe ich gelernt, kann er nicht mit dem Schmerz des anderen umgehen und tröstet sich eher selbst. Da sein. Da braucht es oft gar keine Worte, sondern eher nur Zuwendung vielleicht auch körperliche Zuwendung, denn billige Vertröstungen sind fehl am Platz. Solche Sätze, die man so schnell auf den Lippen hat. In einem Jahr sieht die Welt ja schon wieder viel anders oder ganz anders aus. Ja? Oder das hat bestimmt seinen tieferen Sinn, du erkennst ihn bloß noch nicht. Oder darüber wirst du schon irgendwie wegkommen. Lass dich nicht so hängen. Solche Sätze vergrößern nur den Schmerz. Viel hilfreicher wär's da, einfach jemanden nur zu umarmen. Ihn zärtlich am Arm oder der Schulter zu berühren und dann hinsitzen und mit ihm weinen. Sich im Schmerz zu solidarisieren. Ich fühle mit dir mit. Und da bekommen wir die Tränen. Der dritte Schritt beim Trösten ist, diesen Menschen, der im Leiden drinsteckt, aussprechen lassen. Schon der riesige Poetry Slammer Shakespeare lässt seinen König Malcolm in der Tragödie Macbeth aussprechen: Gib Worte deinem Schmerz, Gram, der nicht spricht, presst das beladene Herz, bis dass es bricht. Ich habe noch nie Shakespeare zitiert, aber das ist echt gut. Aussprechen lassen, Raum geben, sich zu artikulieren. Und dann kann manches total schräg und schief rauskommen aus so einem Kranken oder einem Verletzten, einem Trauernden. Und das muss auch gar nicht kommentiert werden oder gar richtig gestellt. So wie es Hiobs Freunde dann später getan haben. Die waren dann bloß noch mit klugen Ratschlägen an seiner Seite und haben da permanent nur kräftig reingelenkt ins Fettnäpfchen. Da muss man keine Ratschläge geben. Da muss man nicht korrigieren. Aussprechen lassen. Und das kann wirklich total schief sein und theologisch absolut nicht haltbar. Jetzt ist nicht der Platz, um zu korrigieren. Raus! Es reicht einfach zuzuhören und insgeheim zu beten, dass Gott Trost schenkt in dieser speziellen Situation. Und man muss auch überhaupt gar nicht in so einem Gespräch seine persönlichen Erfahrungen in diesem Bereich zum Besten geben. Dass man selber auch schon Schreckliches erleben musste und was dann selber geholfen hat. Leute, das muss nicht sein. Denn das erlebt sowieso jeder völlig individuell. Es braucht in dieser Situation überhaupt keine Ratschläge. Ratschläge sind Schläge. Denn dadurch nimmt man einfach nicht ernst, dass jedes Leid unterschiedlich verläuft und auch unterschiedlich empfunden wird. Aussprechen lassen. Ohne Kommentar. Dann braucht es zum vierten, um richtig trösten zu können, wahrscheinlich viel Geduld. Diese Traurigkeit und dieser Schmerz, der verläuft in mehreren Phasen. Und das geht nicht immer, dass man sich in jeder Phase auch gleich empfänglich ist für das, was ein anderer einem dann Hilfreiches sagen möchte. Vielleicht ist es hilfreich, überhaupt erst mal so verschiedene Phasen zu kennen. Und es geht ja nicht nur um die Trauer über einen verstorbenen Menschen, da sicher sehr stark. Aber genauso, wenn man über einen Arbeitsplatz trauert, der einem weggenommen wird, oder wenn man versetzt wurde oder gekündigt gekriegt hat, oder eine Freundschaft, die zerbrochen ist, eine Beziehung, die kaputt ging, ein Projekt, was nicht läuft, oder eine Niederlage, die man einstecken musste. Also in jeder Ebene praktisch gibt es ja diese Traurigkeit und die Trauer darüber. Und alles hat Kraft, so einen richtig auch runterzuziehen und fertig zu machen. Wenn ich diese Phasen Bescheid weiß, kann ich vielleicht auch eher damit umgehen, wie es einem Menschen gerade geht in seiner Traurigkeit. Da gibt es mehrere Modelle. Eins zum Beispiel kennt 4 Phasen. Das wurde von Jörg Spiegel entwickelt. Ich habe mich jetzt mal für das entschieden, aber die anderen Modelle sind nicht schlechter deswegen. Ja? Da ist die erste Phase am Anfang erstmal der Schock, eine Lähmung. Ich kann das gar nicht glauben, dass ich entlassen worden bin. Und er hat einen falschen Namen eingetragen. Der hat sich getäuscht. Der Chef kann gar nicht, der weiß gar nicht, was ich tue, wie wichtig ich für ihn bin. Ich muss zur Personalabteilung, da ist ein Versehen passiert. Schock. Erste Stufe oder erste Phase. Die nächste Phase ist dann so eine kontrollierte Phase. Da stellt man sich zwar dieser Entscheidung, aber ist wie gelähmt. Man versucht einfach nur mal zu überlegen, okay, was muss ich jetzt als nächstes tun? Zum Arbeitsamt oder nicht? Oder welche Behörden sind dran? Was? Das geht mehr automatisch, unkontrolliert. Dann kommt in der nächsten Phase der Rückzug. Man empfindet den Schmerz unbeschreiblich tief. Man kann es auch nicht mehr aushalten, dass irgendjemand da versucht, irgendwas noch für einen zu klären. Man möchte nur noch raus und versucht, sich abzuschneiden von der Gemeinschaft mit anderen Leuten, weil es einfach einen nur überfordert. Man möchte allein sein für sich. Und gerade hier wäre es so wichtig, dass Leute, Freunde da sind, die dieses Alleinsein aushalten, die nur Gemeinschaft haben wollen, ohne was zu sagen, nur da sind, um eben diesen Rückzug versuchen, die Rückkehr ins Leben wieder zu ermöglichen. Das wäre die vierte Phase, dass man aktiv wieder bereit ist, Gemeinschaft aufzunehmen. Aber so lange braucht es Leute, die zu ihm hingehen, bei ihm sitzen bleiben, auf dem Boden, wie die Freunde Hiobs, ganz unten und einfach nur noch da sind. Also wir merken, wer trösten will, braucht einfach viel Geduld. Eine gute Möglichkeit sind dann die fünften Schritte. Hilfen bei der Alltagsbewältigung. Da ist es sehr sinnvoll, Hilfestellung anzubieten. So zu fragen, kann ich dich zum Arzt fahren? Oder Mahlzeiten vorbeibringen oder zum Essen einladen? Oder Wäsche waschen oder für Einkäufe abholen oder bei Verwaltungsbehördengänge Unterstützung anbieten, finanzielle Unterstützung vielleicht anbieten. Alles solche kleinen Signale, die zeigen, da ist jemand da in dieser schweren Zeit. Ich werde nicht fallen gelassen. Christen sind getröstete Leute, weil sie diesen größten Trost in ihrem Leben erfahren haben. Jesus. Und das ermöglicht ihnen auch, dieses Fingerspitzengefühl zu entwickeln, um herauszufinden, was entspricht gerade dem Trostbedürftigen, was hilft ihm weiter, da wo er sich jetzt gerade aufhält. Da kann man mit ihm auch dann ganz offen reden. Und wenn er ein Angebot ablehnt, dann ist es okay. Man muss es nicht persönlich nehmen. Ihm ist gerade einfach nicht danach. Ein anderes Mal dann vielleicht schon. Aber Tröster wollen das aushalten. Sie lassen sich nicht beirren. Denn sie haben selber doch schon so viel Trost erlebt und nicht zuletzt bei Gott Trost erfahren, der sie tröstet, wie einen seine Mutter tröstet. Deshalb wollen sie anderen ebenfalls diesen Trost zukommen lassen, anderen, die in ihren speziellen Schwierigkeiten drinstecken. Sie wollen sich trotzdem zuwenden, einem Menschen in Schwierigkeiten, seine persönlichen Bedürfnisse respektieren und beten dafür, dass es in allen ihren Bemühungen Gott selber ist, der tröstet. Sie versuchen, Brücken zu bauen zu dem Gott, der Vater aller Barmherzigkeit ist und der auch mit diesem Leidenden mitfühlt, wie eine Mutter mit ihrem noch ungeborenen Kind. Das ist echter Trost und ich wünsche es uns allen, die wir hier sind, dass wir in unseren schweren Situationen diesen Trost erleben können, durch andere, aber letztlich durch Gott selber, und dass wir ermutigt sind, auf andere Menschen zuzugehen, um ihnen ebenfalls an diesem Trost Gottes Anteil zu geben. Dass das unsere Sendung wird, einer trostbedürftigen Welt Trost zu spenden. Dass wir uns mit dem Heiligen Geist, dem Tröster in Person, solidarisieren und mit ihm unterwegs sind, Trost zu verbreiten einer blutenden Welt. Dafür möchte ich beten.
Jesus Christus. Wenn wir tief über unser Leben nachdenken, dann müssen wir diesem Satz aus dem Katechismus wirklich zustimmen, dass es wirklich unser einziger Trost ist im Leben und im Sterben, dass wir dir gehören. Alles andere hält nicht. Alles andere gibt nicht diese Stabilität, die wir brauchen. Aber Jesus, was für ein Glück, dass wir dich haben und unser Leben in deine Hand legen können, auch in den schweren Zeiten, in denen uns manchmal der Boden weggezogen wird, in denen manche Stützen brechen und wir ganz schön geknickt daherkommen und gebeutelt aus der Wäsche gucken, dass du uns bleibst in jeder Station unseres Lebens, auch bei den Niederlagen, dass du uns bleibst, selbst noch, wenn es ans Abschied nehmen geht, im Sterben, dass selbst wenn wir nicht mehr halten können, du festhältst. Was für ein Glück. Und so lass Jesus durch unser Leben Trost weitergegeben werden in unsere Umgebung hinein. Und du siehst, wo es krankt auf dieser Welt und auch in unserer Umgebung. Du siehst, wo diese Erde blutet. Du siehst die Trostlosigkeit in vielen Brandherden auf dieser Erde. Und auch selbst in Ländern, in denen wirtschaftlich Ruhe ist, ist es eine innere Wunde, die nicht aufhört, vor sich hin zu wuchern und zu eitern und zu bluten. Dieser Welt mangelt es an Trost. Jesus, zeig du uns unseren Platz, um da hinein Trost spenden zu können. Trost, der sich aus dir speist, der von dir genährt wird, der durch dich lebt. Lass durch uns diesen Trost hinausgetragen werden. Amen.